Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.
Die Ballsaison ist im Gange, der Opernball steht vor der Tür und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, debütieren heute Willi Senkowitsch und meine Wenigkeit. Aber nicht als Tanzpaar, sondern mit einer Podcast-Folge über die Polonaise und alle weiteren musikalischen Fixbestandteile einer Ballnacht, über die man Bescheid wissen sollte. Also wer braucht schon Opernball-Kommentatoren, wenn es Klassik für Taktlose gibt?
Genau, liebe Katrin, wenn du mir jetzt erzählst, was du weißt über die Polonaise, weil Polonaise, um die kommen wir bei Bällen nicht herum, glaube ich. Also Walzer wird getanzt natürlich und alle möglichen mehr oder weniger populären Tanzarten, aber eine Polonaise steht, glaube ich, bei jedem Ball, der etwas auf sich hält am Anfang.
Okay, was weiß ich über die Polonaise? Ich glaube, das ist sehr viel Halbwissen und vielleicht auch einiges an falschem Wissen, aber schauen wir mal. Ich würde mal sagen, zunächst, das hat nichts mit Spaghetti zu tun.
Ja, das ist die Bolognese und genau. Kommt von Bologna. Während die Polonaise kommt von wo?
Aus Polen.
Na also.
Das weiß ich seit unserer Chopin-Folge. Ja. Aber trotzdem möchte ich noch anbringen, was wahrscheinlich viele Klassik-Laien, genauso wie ich ja auch eine bin, mit einer Polonaise verbinden. Das sind nämlich vor allem zwei Dinge. Zum einen die weniger würdevolle Tanzeinlage, die bei Hochzeiten oder Faschingsschnasen zu später Stunde hin und wieder zu beobachten ist, wo die Gäste dann einander an die Schultern greifen und in so einer Menschenschlange durch den Saal tanzen. Das nennt man landläufig Polonaise. Bisschen würdevoller sind die Choreografien, die wir bei unseren Matura-Bällen getanzt haben. Wobei, und ich glaube, das wirst du mir jetzt gleich erzählen, eine Polonaise ist ja nicht nur irgendeine Balleröffnung, sondern auch eine konkrete musikalische Gattung, oder?
Naja, es ist ein konkreter Tanz, der Polonaise heißt, ein ganz spezielles rhythmisches Korsett hat, wie der Walzer. Beim Walzer wissen wir, das ist im Dreivierteltakt. Die Polonaise ist auch im Dreivierteltakt, hat aber einen ganz charakteristischen Rhythmus. Das ist ein Rhythmus, der eigentlich unverkennbar ist und der ganz klar sagt, das ist von einer Polonaise beeinflusst oder es ist eine Polonaise. Also das ist eigentlich spätestens seit dem späten 18. Jahrhundert vollkommen klar, wobei à la Polacca, also eine Polonaise, gibt es bereits bei Bach. Also schon im frühen 18. Jahrhundert ist das ein Tanz, der stilisiert wurde und der sofort wiedererkannt wurde.
Und der hatte auch diesen Rhythmus schon?
Der hatte mehr oder weniger diesen Rhythmus. Also ab dem späten 18. Jahrhundert ist immer, wenn genau dieser prägnante Rhythmus kommt, dann hat jeder gewusst, okay, das ist eine Polonaise. Also das kommt bei Beethoven vor, das kommt sehr oft bei Weber vor, das kommt dann auch in Opern vor, bei Tschaikowski, bei Mussorgsky und bei anderen Komponisten, in vielen Balletten, immer dann, wenn auf der Bühne ein Ballfest ist, dann wird mit Sicherheit eine Polonaise getanzt. Also in den großen Tschaikowski-Balletten ist das so, in Tschaikowskis Eugen und Jägin, eine ganz berühmte Polonaise und so weiter. Also das ist konnotiert, damit wird ein festlicher Ball eröffnet.
Okay, und das heißt, jedes Mal, wenn ich diesen Rhythmus höre,
genau,
dann weiß ich, das ist eine Polonaise.
Das ist das
Erkennungsmerkmal.
Daran ist nichts zu rütteln und man erkennt ja auch den Walzer. Wenn ein Walzer, Dreivierteltakt, ist, vieles ist im Dreivierteltakt, aber so ein typischer Walzer, eine typische Walzerbewegung, dieses rhythmisch-metrische Schwingen des Walzers, erkennt man ja auch sofort wieder. Und das haben wir ja auch schon in mehreren Podcasts auch behandelt. Der Walzer kommt ja in sehr vielen Dingen, wo kein Ball ist und wo nicht getanzt wird, vor. Und man erkennt sofort, aha, das ist ein Walzer. Also auch in Symphonien gibt es Walzersätze. Das kommt immer wieder vor. Und auch Polonaisen. Nicht? Okay. Es war ja früher so, dass Tänze. Und wenn wir zum Beispiel jetzt noch, also es ist jetzt, hat jetzt mit der Polonaise nicht so viel zu tun, aber Tänze waren eigentlich die Grundlage für das, was wir in der Oper Arie nennen. Nicht?
Aber das muss man jetzt erklären, weil am Tanz tanzt man und eine Arie singt man das.
Ja, wobei natürlich auch bei Tänzen gesungen werden kann, zum Anfeuern natürlich. Also es war so, wenn wir zu Monteverdi zurückgehen, zu den frühesten Opern, dann wird die Oper, die Handlung wird erzählt im sogenannten Rezitativ. Da weiß jeder, das Rezitativ, das ist das Fade, da singen sie sich stundenlang
das
an, ohne
Sing-Sang.
Melodie.
Das ist dieses
Sing-Sang, ja. Genau. Nicht? Also da wird der Text erzählt. Und dann plötzlich sind so Tanzeinlagen. Und natürlich, so wie wir heute sagen, Rezitativ ist fad, Arie ist schön, weil da ist eine Melodie drinnen. Das haben die schon in der Spätrenaissance und im Barock gefunden. Eigentlich die schöneren Sachen, das Melodische, das, wo man mitzoomen kann, vielleicht mitschwingen kann, weil das auch rhythmisch eben ist. Das sind diese Tanzeinlagen. Und früher oder später sind diese Tanzeinlagen zu Arien geworden, weil die Sänger auch was anderes zu tun haben wollten, als nur die faden Rezitative zu singen. Und daher gibt es bis Mozart herauf und noch viel später, wie gesagt, bis zu Karl Maria von Weber, der ein großer Polonaisen-Fan war, gibt es Arien in Tanzform. Musikalisch sind das Gavotten, Bourrées, was es an Tänzen gegeben hat im Barock und herauf in der Neuzeit. Sogar Walzer-Arien gibt es, nicht? Mhm. Also,
gibt es auch Arien in Polonaise-Form?
Absolut.
Kommt ein schlanker Bursch gegangen, blond von Locken oder braun, und rot an Wangen. Ein nach dem kann man wohl schauen. Ein nach dem kann man wohl schauen. Ein nach dem kann man wohl schauen.
Also da singt die Soubrette, das Entchen im Freischütz von Karl Maria von Weber, eine lupenreine Polonaisen-Arie.
Erkennbar an. Okay. Was sind denn die wichtigsten Polonaisen, die man kennen muss?
Naja, also die eine, die kennen wir alle, das ist die Fächer-Polonaise. Also bis zum Überdruss bekannt, wird ganz gespielt oder nur halb, bis halt alle herinnen sind, oder sie wird dreimal wiederholt und irgendwo in der Mitte abgebrochen. Sobald alle Tanzpaare auf dem Parkett stehen, wird diese Polonaise gestoppt.
Ist von wem?
Ist von Karl Michael Zierer, berühmter Militärkapellmeister, sozusagen die Generation nach Johann Strauss, einer der berühmten Unterhaltungskomponisten von Wien. Und hat diese Polonaise, die sich bewährt hat, bei sämtlichen Anlässen komponiert, 100-mal arrangiert. Wie gesagt, wird beinhart zu Tode geschnitten in dem Moment, wo man es nicht mehr braucht, die Musik. Das ist Gebrauchsmusik, aber eine ziemlich gut komponierte Polonaise, absolut.
Ja, beim Opernball war die auch immer wieder zum Einzug der Debütantinnen und Debütanten zu hören. In diesem Jahr, also 2025, ist die Polonaise, die genutzt wird, die Polonaise A-Dur, Opus 40, Nummer 1 von Frédéric Chopin.
Aha, ja, also waschecht polnisch, wenn man so will, denn die Polonaise, wie gesagt, ist ja ein polnischer Tanz, das haben wir am Anfang schon gesagt. Das war zu Zeiten von Chopin, wenn er Polonaisen komponiert hat oder Masurken, also echte polnische Tänze, polnische Nationaltänze, dann ist das in der ganzen Welt als Signal verstanden worden. Also das war schon etwas, was zutiefst polnisch war, und Polen war ausradiert von der Landkarte, immer wieder in seiner Geschichte. Und daher war es natürlich, wenn ein polnischer Komponist, der halb Franzose war, aber doch und auch sein Heimatland nie wieder gesehen hat, seit er in Paris gelebt hat, aber wenn der Polonaisen geschrieben hat, dann hat man das sehr wohl als politisches Signal verstanden. Bei vielen Polonaisen von Chopin kann man ja hören, dass das durchaus politische Konnotationen hat und auch haben soll. Also die Polonaise, die wir hören werden bei der Eröffnung des Opernballs, heißt zum Beispiel Militär-Polonaise. Und da gibt es auch noch eine heroische Polonaise. Und das sind schon Stücke, wo vom ganzen Gestus her man sagen kann, na gut, also das zeigt schon den Nationalstolz und das lässt auch fühlen, wir werden schon irgendwann aufbegehren und uns wehren. Nicht? Also am ehesten ist es bei der heroischen Polonaise der Fall, bei der Astur-Polonaise, wo man das Gefühl hat, da kocht die Musik ja wirklich hoch und entfaltet ihr ganzes dramatisches und revolutionäres Potenzial. Gespielt von Wladimir Horowitz hört, dann spürt man, da kocht die Musik so hoch, das dauert ein bisschen, bis die eigentliche Polonaise beginnt, und das hat dann absolut dramatisches Potenzial, und da kann man sich schon ein bisschen fürchten, wenn man der Feind ist. Nicht? Und die Polonaise, die beim Opernball diesmal erklingen wird, ist die sogenannte Militär-Polonaise. Die kommt direkt zur Sache, hat aber auch durchaus etwas Heroisches, Militaristisches. Also das ist kein friedliches Stück.
Spannend, dass man da bei gar nicht allzu genauem Hinhören schon diesen Rhythmus raushören sofort kann, dieses da, 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 da. Und zugleich klingt es aber ganz anders als zum Beispiel die Fächer-Polonaise, die wir vorgehört haben, die mit dem gleichen Rhythmus was komplett anderes macht.
Das ist ja das Tolle, ja. Also der Rhythmus ist so unverkennbar, dass man sofort sagt, aha, Polonaise, aber so wie beim Walzer. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Walzer-Melodien, die unterschiedlichsten Stimmungen, die da beschworen werden, und ja, und bei der Polonaise ist es genauso. Also in diesem rhythmischen Muster, in diesem rhythmischen Korsett, da lässt sich alles Aussagen von Gemütlichkeit, wie es aus den wienerischen Polonaisen eines Zierer spricht, bis hin zu, durchaus ein bisschen aggressiven, aufmüpfigen Potenzial, wie wir es bei den polnischen, echten polnischen Polonaisen eines Chopin hören können.
Beim Opernball läuft die Eröffnung ja so ab, man hört eine Polonaise, mal die andere. Zu dieser Polonaise kommen dann die Debütantinnen und Debütanten, also diese jungen Paare, die den Ball eröffnen dürfen, kommen dann in den Saal hinein. Dann, wenn die alle im Saal sind, kommen allerlei musikalische oder auch Ballettaufführungen. Das sind in diesem Jahr jetzt sehr viel Strauß-Stücke, weil das eben dem Jahresjubiläum entspricht.
Johann Strauß, ja, genau.
Genau, aber ansonsten sind es auch Opernarien oder Ballettaufführungen, was auch immer. Also da zeigt die Staatsoper dann ein bisschen so eine kleine Werkschau.
Ja, genau. Es ist ja ein Ball der Staatsoper, nicht? Und da kann ruhig ein bisschen Oper vorkommen. Ja.
Dann wird oft nochmal ein kleiner Ausschnitt der Polonaise gespielt und die Tanzpaare, die Debütantinnen und Debütanten stellen sich dann noch einmal auf.
Ja, die mussten ja an der Seite warten.
Ja, genau.
Die mussten sich ja dann an die Seite stellen, dass die Opernstars da auftreten können und das Staatsopernballett oder das Staatsballett hier tanzen kann. Und dann müssen sie irgendwie wieder zurückkommen. Und da spielt man dann meistens noch ein paar Takte von dieser Polonaise.
Genau. Und dann kommt die eigentliche Choreografie dieser jungen Paare. Und das ist aber dann keine Polonaise, sondern das ist dann irgendeine Polka oder irgendein anderes Stück, zu dem sie dann tanzen.
Genau. Das hat mit der Polonaise dann gar nichts mehr zu tun. Also die Polonaise, man kann das Ganze unter dem Großbegriff Polonaise fassen, dann gehört aber irgendwie alles dazu, auch die Einlagen, weil das ist der Beginn des Balls. Aber das stimmt natürlich nicht, weil die Polonaise ist nur dieses eine Stück, dieses eine Tanz- oder
Einzug.
Schreitstück für den Einzug, absolut.
Ja, weil wenn man sich so genau anschaut, was die machen, wirklich tanzen tun sie dazu ja nicht. Sie gehen.
Nein, das ist ein,
sich bei der Hand und halten ein Blumensträußchen in der anderen Hand.
Dazu muss man sagen, die Polonaise ist ja in ihrem Urbild ein relativ alter Tanz. Sie verhält sich zum Walzer zum Beispiel, der ja viel jünger ist. Und hat mehr von der choreografischen Anmutung her mehr mit dem Menuett zu tun als mit einem Walzer. Der Walzer war ja unzüchtig, weil da durften sich die Paare anfassen und einen Rundtanz tanzen. Das war ja vorher vollkommen verpönt. Also bei Hofe wurde ja noch Anfang des 19. Jahrhunderts kein Walzer getanzt oder erst dann, wenn die Mitglieder des Kaiserhauses verschwunden waren, schon abgegangen waren.
Aftershow-Party.
Aftershow-Party, ganz genau. Da war der Walzer dann erlaubt und irgendwann dann hat sich das natürlich aufgehört. Aber da wurde noch Menuett getanzt. Und das Menuett ist ja also die Maximum an Berührung, so ein ähnlicher Schreittanz, aber mit choreografischen Figuren natürlich, wie wir die Polonaise kennen. Das Maximum an Berührung, was zwischen Mann und Frau gestattet war, war also, dass die Finger sich berührt haben, nicht? Wenn die reingeschritten sind. Mehr war da nicht. Also, und da ist auch ein bisschen so ein Relikt. Davon sehen wir noch jedes Jahr bei der Eröffnung des Opernballs bei dieser Polonaise.
Ja, also das ist sehr sittsam. Sehr sittsam geht es dazu. Wie alt sprechen wir da? Also wann wurde die Polonaise erfunden?
Naja, so genau weiß man es nicht. Also es beruht angeblich laut Forschungen wirklich auf einem polnischen Volkstanz. Es ist getanzt worden im frühen 16. Jahrhundert, auf jeden Fall. Und da war Heinrich von Valois König von Polen und Litauen. Das war damals ein Wahlkönigtum und er wurde gewählt, also zum polnischen König, polnisch-litauischen König. Hat dann relativ bald die Lust verloren. Ich meine, wir können uns die politischen Ränkespiele der Zeit überhaupt nicht mehr vorstellen, weil er wurde dann durch die Erbfolge König von Frankreich, Heinrich III., der Vorgänger von Heinrich IV., dem berühmten, Paris ist eine Messe wert, nicht so berühmt, aber der letzte König von Frankreich aus dem Hause Valois, mittendrin in den Wirren, in den Religionskriegswirren, führt jetzt zu weit. Also er kam nach Paris und in Paris wurde dann im Gefolge wahrscheinlich der Übersiedlung von Polen nach Paris ein Tanz getanzt, der irgendwann einmal alla Polacca geheißen hat in Italien, aber Polonaise in Frankreich.
Und daher kommt der französische Name.
Genau, so ist es. Und von Frankreich aus ist dieser Tanz dann international, europaweit populär geworden.
Und hast du eigentlich eine Lieblingspolonaise?
Ja, also wenn du mich nach der Lieblingspolonaise fragst, ja, das ist definitiv nicht die Fächerpolonaise von Zierer, sondern das ist die Polonaise, ich habe schon erwähnt, die getanzt wird am Beginn des dritten Akts von Eugen Onegin von Tschaikowski und ich finde, das ist die Polonaise, die einfach am tollsten abhebt.
Das war also Willis Lieblingspolonaise, die leider nicht beim Opernball zu hören sein wird.
Nein. Ich glaube, sie war auch noch nie. Ja, aber bei der wäre es auch wirklich sehr, sehr schade, wenn man sie plötzlich unterbricht, weil schon alle erinnert sind.
Ah, ja, okay. Dann machen wir das lieber nicht. Dann schlagen wir das gar nicht vor.
Wir haben sie jetzt schon unterbrochen. Wir haben sie ausgeblendet. Das ist eleganter.
Wenn wir jetzt beim Opernball bleiben, nach der Polonaise und nach der Polka oder dem Eröffnungstanz, was auch immer dann die Tanzpaare da hinlegen aufs Parkett, kommt dann der Donauwalzer, gehört dazu. Wir haben schon sehr viel über den Donauwalzer gesprochen, auch in vielen Podcast-Folgen, aber vielleicht hast du noch ein Fun-Fact, das viele nicht kennen und mit dem man seine Freunde vielleicht überraschen kann, wenn man gemeinsam am Fernseher sitzt und den Opernball schaut.
Der Donauwalzer, ja, wir haben unlängst, glaube ich, in der Strauss-Podcast-Folge darüber geredet, dass der Donauwalzer eigentlich eine Reaktion auf eine der finstersten Zeiten in der Donaumonarchie gewesen ist, nämlich nach dem Verlust im Krieg gegen Preußen, wo Wien also am Boden gelegen ist, psychologisch, da gab es als Trostpflaster diesen Donauwalzer als erstes, gesungen vom Wiener Männergesangverein, auf einen sehr zeittypischen Text, der den Wienern suggeriert hat, sie sollen doch froh sein. Und ein Teil des Chors antwortet dann, wir haben keinen Grund sozusagen froh zu sein. Und das wurde dann früher oder später natürlich ausgewetzt. Und seither denkt kein Mensch mehr beim Donauwalzer an die Schlacht von Königgrätz. Und das ist eigentlich auch besser so.
Jetzt haben wir es halt erwähnt, jetzt wissen wir es. Gut, dann heißt es alles Walzer, das bunte Treiben beginnt. Lass uns ein paar Stunden vorspulen bis Mitternacht. Dann steht nämlich ein ganz wichtiger Programmpunkt an bei eigentlich jedem größeren Ball.
Ja, die Quadrille.
Genau. Was ist eigentlich eine Quadrille?
Eine Quadrille ist auch ein Restbestand ursprünglich dieser durchchoreografierten, zum Großteil Schreittänze, die es gegeben hat, die aber durchsetzt sind mit flotteren Passagen. Die Quadrille hat nun unendlich viele Figuren, die jeweils von einem Paar vorgegeben worden sind. Heute wird das angesagt vom Tanzmeister, nicht?
Genau, also für alle, die sowas noch nicht beobachten durften, darf ich das kurz schildern, alle, die mittanzen wollen, also wirklich alle Ballgäste, die möchten, versammeln sich da im Saal und bilden so Reihen. Und dann gibt es meistens einen Tanzlehrer, der die Schritte ansagt. Das sind so Figuren, man tut sich da immer zusammen zu Gruppen aus 4 Paaren und man tanzt dann Figuren, die alle irgendwie in einer bestimmten Sequenz durchgeführt werden müssen. Die sind eigentlich nicht besonders kompliziert, aber weil natürlich keiner so wirklich die Schritte kennt und auch keiner ganz versteht, was der Tanzlehrer da ruft und keiner sieht, was die anderen machen, artet das regelmäßig in ein völliges Chaos aus und man kann nicht wirklich erkennen, was da getanzt wird.
Es ist meistens ein Vollchaos, hat auch was von einem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel und ja, zu Mitternacht ist ja auch niemand mehr nüchtern und da passt das schon alles. Und das Lustige ist ja, dass die Komponisten, allen voran Johann Strauss, das genützt haben, um auch musikalisch ein bisschen ein Chaos zu machen. Wenn da eine bestimmte Oper am Opernhaus gerade erst aufgeführt worden ist, zum Beispiel Verdis Un Ballo in Mascara, ein Maskenball, wo tatsächlich ein Ball auf der Bühne stattfindet, dann hat man aus diesen Opern die eingängigsten Melodiefragmente genommen und in diese Quadrille verarbeitet. Hör mal ein kurzes Fragment von Verdi.
Non sei tu che sei l'anima mia, il rimorso di la cerco, quel suo grido non cura non ode. Non sai tu che di te resteria se cessasse di battere il cuore. Quante notti ho vegliato anelante, come a lungo infelice lottai. Quante volte
das wird bei Johann Strauss in Quadrillform zu einem ganz anderen Stück, aber die Melodie kann man wiedererkennen.
Okay, also das ist die Maskenball-Quadrille, also das, was Johann Strauss aus Verdi-Melodien gemacht hat. Mhm. Es gibt ja noch die Fledermaus-Quadrille, die meistens um Mitternacht gespielt wird, dann um 2 Uhr die Orpheus-Quadrille und um 4 Uhr kommt dann die Maskenball-Quadrille. Das heißt, diese 3 Quadrillen sind so die Standards, kann man
und
das so sagen.
Basieren auf der Fledermaus, auf Orpheus in der Unterwelt mit dem berühmten Cancan und eben auf dem Maskenball von Verdi. Das war jetzt die Variante, die Johann Strauss von Verdi hergestellt hat.
Gut, damit ist es jetzt 4 Uhr früh und wir sollten nicht mehr hier sein.
Ja, damit ist dieser Podcast zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen haben, dann schicken Sie uns bitte eine Mail unter podcast@diepresse.com.
Genau, und ebenso wie über Anregungen freuen wir uns, wenn Sie uns 5 Sterne geben in der App, in der Sie uns gerade hören. Ja, danke und ciao.
Auf Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.